Ja, ihr Lieben, wir sind schon mittendrin, mitten in dieser Wundergeschichte, die Gott von ganz Anfang an bis irgendwann am Ende mit uns vorhat. Wir sind schon mittendrin. Christian hat letzte Woche ganz viele Wundergeschichten erzählt, die in der heutigen Zeit passiert sind, nicht nur in der Zeit Jesu. Da gucken wir heute ein bisschen rein. Und hat wirklich spektakuläre Geschichten rausgesucht. Ich kannte, glaube ich, keine einzige. Unglaublich genial. Für mich ist die Frage, wer von euch hat denn bei euch schon mal ein Wunder erlebt? Ihr dürft richtig hochstrecken, es ist was Großartiges. Wer von euch hat mal an sich selber ein Wunder erlebt oder in seiner Situation? Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Und wer von euch hat mal für jemand anderen gebetet oder kennt jemanden, für den gebetet wurde, der ein Wunder erlebt hat? Kurz innehalten, guckt euch kurz um. Jeder von euch ist eine Ermutigung für uns heute hier. Wenn du im Livestream aufgetreckt hast, dann bist du das auch. Mega cool, hast du das auch erleben dürfen. Ihr Lieben, merkt euch die Geschichten und merkt euch die Gesichter später in der Kaffeebar. Frag nach, was ist deine Geschichte mit diesem wunderwirkenden Gott? Was hat er bei dir getan oder bei jemandem, den du kennst? Gott hat gesagt, hey, ihr erlebt Wunder, wenn ihr mich darum bittet. Ihn bitten bedeutet in der Bibel, dass wir beten. Wir gehen in den Kontakt mit ihm und wollen wissen, hey, was willst du mir heute sagen? Und ich erzähle dir, was ich darüber denke. Wir sind mit ihm unterwegs. Das ist eine Beziehungsgeschichte. Nicht ein, er sagt, was wir tun sollen, sondern wir zusammen. Er möchte mit dir und mit mir weitere Geschichten schreiben, die noch nicht passiert sind. Aber das wird kommen. Die Vorstellung von Gebet, ich weiß nicht, wie deine ist. Meine war sehr beschränkt, ziemlich klein, in einer wunderbar klein gepackten Kiste auf dem Speicher. Und ich habe gedacht, ja, wenn irgendwas ist, frage ich nach. Oder er sagt öppis und fertig. Aber die Vorstellung, dass er mit uns und durch uns etwas tun möchte, fängt mit Gebet an. Und diese Vorstellung wurde bei mir zumindest ziemlich gesprengt. Und ich hoffe, das darf bei euch auch sein. Gebet ist eine unglaublich mächtige Waffe. Egal, was du bittest und betest, er sagt, hey, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das meint er wörtlich. Wir dürfen bitten und wir dürfen mit ihm sprechen. Und dann werden Dinge passieren. Ob direkt oder erst später, sehen wir dann. Gebet ist was Großes. Der Feind weiß, was er da sieht. Der Teufel, der weiß ganz genau, Gebet, das müssen wir unter allen Umständen klein machen und dürfen wir nicht weitergeben. Und am besten geht das, indem wir selber glauben, indem er uns den Gedanken einpflanzt, hat sowieso keinen Zweck, bringt nichts. Du hast jetzt schon 100-mal gebetet, passiert doch nichts. Oder hey, Tante Erna hat damals auch betet und ist nichts passiert. Brauchen wir nicht weitermachen, vergiss es einfach. Leb dein Leben, alles ist in Ordnung. Dieser Gott, der macht, was er will. Und daran glaube ich nicht. Dieser Gott, an den wir glauben, der ist die Liebe in Person. Er will, dass du und ich weiterkommen. Klammer auf, zu seiner Zeit, zu seinen Bedingungen. Er hat den Überblick. Klammer zu. Manche Dinge werden wir sehen, die wir erbitten, und manche nicht. Aber das Schlechteste, was du tun kannst und ich tun kann, ist es nicht zu beten und nicht darum zu bitten. Dann wird nichts passieren. Aber wenn wir beten und für Dinge einstehen, ist zumindest die Möglichkeit da, dass sich was verändern kann. Und diesen Fokus, den brauchen wir. Heute gucke ich mit euch eine Wundergeschichte an, eine absolut klassische Wundergeschichte, die ich selbst bestimmt 1000-mal im Kindergottesdienst gehört habe und zu Hause meiner Kinderbibel nachgelesen habe, weil ich sie so cool fand. Da müsst ihr durch, es wird großartig. Ein absoluter Klassiker. Jesus hat mal 5000 Menschen satt gemacht. Hey, ich hatte wirklich gerne Essen als Kind, meine Güte. Und mich hat das begeistert, dass Jesus nicht nur einfach genug gibt, sondern total viel zu viel. Also das war ja eine unglaubliche Geschichte. Aus ganz, ganz wenig ist überdimensional viel geworden. So wie wenn meine Mama gekocht hat am Sonntag. Wir waren eine sehr, sehr kleine Gründergemeinde, wo ich als Kind mit dabei war. Und da waren so die 20 Nasen, die da waren, waren sonntags jeden Sonntagmittag an unserem Tisch. Und meine Mama hat gekocht und es gab immer Reste. Immer. Ist bei mir heute tatsächlich noch genauso. Also diese Geschichte, die hat mich schon sehr fasziniert. Und wir gucken sie uns Stück um Stück an. Ihr habt die Bibeln zu eurer Linken oder Rechten, schnappt euch eine und wir steigen ein. Jesus trommelte seine 12 Buddies zusammen, seine Jünger, die, die er ausgewählt hat. Die trommelt er zusammen, mit denen er komplett immer unterwegs war. 3 Jahre lang haben sie ihn gesehen, ihn gehört, geschaut, was er so sagt, im Öffentlichen, aber auch im Privaten. Sie sind mit dabei gewesen, als diese ganzen Wunder passiert sind, eine ganze Weile lang. Und dann kam dieser eine Tag. Da rief Jesus nämlich seine 12 Apostel zu sich und gab ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Dann sandte er sie mit dem Auftrag aus, allen Menschen vom Kommen des Reiches Gottes zu erzählen und die Kranken gesund zu machen. Das, was die 12 Buddies die letzten Jahre gehört haben und gesehen haben, wie Jesus das macht, wollte Jesus jetzt, dass sie selbst tun. Und sagte, so Leute, Zeit zu gehen. Macht das, was ich auch gemacht habe, aber besser. Er rief sie. Er hat sie gerufen. Und sie haben alles stehen und liegen gelassen und sind gegangen. Er hat sie gerufen und sie sind gegangen. Was ist noch passiert? Er gab ihnen. Jesus hat ausgerüstet. Seht ihr, Jesus tut nicht Leute ausrüsten, die schon alles können oder die besonders gut sind. Er rüstet die aus, die parat sind. Das zeichnet einen Jünger aus. Nicht, dass er schon alles weiß und alles kann und schon genau weiß, wie das funktioniert, sondern dass er sagt, hier bin ich her, sende mich mit dem, was ich habe. Du machst das schon. Und dann erst sendet er. Er traut dir Dinge zu. Aber wie ich am Anfang schon sagte, in seinem Timing, zu seiner Zeit, nicht zu meiner Zeit. Er weiß, was dran ist. Er weiß, wann was passiert. Vor ungefähr 10 Jahren, ist schon wieder ewig her, habe ich ein Studium angefangen, Theologie und Musik zu studieren, beim Verband oben auf dem Berg in Basel, und wusste, was ich tue, und ging dann irgendwann in eine Kirche, wo ich dachte, ja, ich habe ja Theologie und Musik studiert, also ist völlig naheliegend, dass ich irgendwie im Worship tätig sein werde. Und Gott hatte aber einen anderen Plan. Er sagte, nö, du wartest. Und natürlich habe ich gedacht, ich habe mich verhört, weil es macht ja Sinn. Ich bin ja ausgerüstet. Ich weiß ja, wie das geht. Und Gott sagte, nein, nicht jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich mag so diese Hintertürchen ganz gern. Und dann dachte ich, ich muss mich ja nicht anbieten, so, hey, ich kann mit euch mitmachen. Aber ich könnte ja durchaus sagen, was ich so kann, und dann kann man mal gucken, was passiert. Also gesagt, getan, ich bin zur Worship-Leiterin gegangen. Und sie so, ich habe gehört, du hast Theologie, Musik studiert. Ja, genau. Mhm. Hey Doro, das ist mega cool zu wissen, wenn wir irgendwie mal einen Ausfall haben oder so, hey, ich melde mich sofort bei dir. Wir gucken mal, aber jetzt so in der Zeit ist gerade nüt, aber wir gucken dann. Ich so, super. Und ich so, hast du das gehört, Dad? Na Gott, hast du das gehört? Und er hat nur gegrinst, er hat gar nicht mehr gemacht. Musste er auch nicht, weil über ein Jahr gab es keine Ausfälle. Keiner ist krank geworden, keiner ist irgendwie ausgefallen, weil er verschlafen hat, Zeitverschiebung und so. Nein, nüt, gar nüt. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und Gott sagt zu mir, freust du dich etwa nicht? Ich sage, ja, Entschuldigung, ich freue mich ja schon, auch ein bisschen. Er sagt, wenn das Timing ist, nach 1,5 Jahren haben sie gesagt, hey Doro, wir haben gerade jemanden, der geht aus der Band raus, hast du Lust, da reinzusteigen? Ich so, mache ich. Aber diesmal weiß ich, er wollte es wirklich, dass ich das mache. Er bestimmt das Timing. Es ist seine Strategie und er weiß das Ganze. Unsere Jünger aus der Geschichte, sie gingen auch und haben unglaubliche Geschichten erlebt. Unglaubliches. Sie haben davon erzählt auf dem Rückweg, als sie zurück zu Jesus gekommen sind, und sie waren unglaublich müde. Wo das steht? Das steht im Markus. Markus 6 hat von den Evangelien, gibt es Matthäus, Markus, Lukas und die haben so ein bisschen, Johannes gehört auch noch dazu, manche Geschichten von einer anderen Perspektive erzählt. Und ich finde, Markus hat das wunderbar getroffen beschrieben. Da steht nämlich drinne: Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus: Kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie herum, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. Wow. Nicht mal Zeit zu essen. Leute, das ist bei mir fatal. Fragt mein Mann, das kommt gar nicht gut. Wenn ich nicht esse, nicht gut. Das heißt, die kamen zurück, hatten unglaublich viel Tolles erlebt. Und selbst dem extrovertiertesten Extrovertierten war es zu viel. Es war Oberkante, Unterlippe. Es war völlig ausgelaugt. Das war unglaublich toll, aber ich bin total fertig. Ähnlich wie wenn man eine Kivo-Woche hinter sich hat, Klammer zu. Irgendwann ist Zeit, runterzufahren. Das fand der Chef auch, Jesus selbst, und sagte: Easy peasy, wir machen es uns gemütlich. Wir gehen irgendwo hin in eine ruhige Ecke und machen mal eine ruhige Kugel. Alles wird gut. Ein einsamer Ort, perfekt. Wo ihr euch ausruhen könnt, perfekter. Beides zusammen, am perfektesten. Genau das hat Jesus versprochen. Es kommt gut, wir machen easy peasy. Jesus hat ihnen nicht gesagt: Okay, ich gehe mal los und wenn ihr wieder aufgetankt seid, dann kommt ihr wieder zu mir. Guckt mal, wie ihr euch selber füllt, wie es euch wieder gut geht und dann kann ich wieder weiter mit euch schaffen. Nein, er sagt: Ich führe euch in die Ruhe hinein und ich gebe euch das, was ihr braucht, um wieder aufzutanken. Das hat Jesus gemacht und das macht er auch bis heute. Hat sich nichts geändert, kein bisschen. Aber es kam ein bisschen anders. Die Leute haben natürlich mitbekommen, wo der sich genau aufhält und sind zu ihm gegangen. Und sind nicht nur kurz zu ihm gegangen, sondern es kam eine ganze Schar Menschen zu ihnen. Und Jesus hatte eben auch Mitleid mit Menschen. Er sagte: Ja, wir haben eigentlich Ruhe abgemacht, aber die Menschen, guck sie dir an, die brauchen Hilfe. Die müssen versorgt werden, sie brauchen Heilung an Körper, Seele, Geist. Sie brauchen jemanden, mit dem er reden kann. Ich will mit ihnen reden. Und das ging nicht nur einfach so ein paar Stunden so, das ging ziemlich lange. Ziemlich lange. Den ganzen Nachmittag. Okay, Leute. Jesus hat versprochen: Netflix, Sofa, Dönerbox. Türen zu. Stattdessen offene Tür. Wir teilen alles, was wir haben und geben noch mehr, was wir haben. Das wäre für mich der Moment zu überlegen: Will ich wirklich diesem Gott nachfolgen? Ich liebe meine Ruhe. Es war unglaublich spät, lange später. Wir sind wieder in Lukas drin. Die Jünger kamen zu ihm am späten Nachmittag und sagten: Schickt die Leute fort in die nahegelegenen Dörfer und Höfe, denn dort können sie sich etwas zu essen und eine Unterkunft finden für die Nacht. Denn hier in dieser verlassenen Gegend gibt es nichts zu essen. Ihr seht schon, Essen zieht sich heute etwas durch. Ich will ein bisschen woanders hin. Die Jünger sagen: Hey, Oberkante, Unterlippe, wir können nicht mehr. Und sie sagen das einzig Richtige, was wir tun, wenn wir überfordert sind: Jesus, schick sie weg. Ganz weit weg. Über den nächsten Hügel, hinter den Zentes, von mir aus auch hinter den Himalaya. Ist mir egal. Weit weg. Nicht mehr hier. Zu viel. So ist das doch. Wenn ich denke, dass ich keine Ressourcen habe, dann sage ich: Jesus, rüste du mich aus. Ich weiß auch schon genau wo. Ich könnte ein Auslandsjahr machen, ich könnte noch eine Bibelschule machen, ich könnte noch eine Weiterbildung machen und ich könnte natürlich auch noch überlegen, ob ich mit irgendjemandem, der weiter im Glauben ist als ich, noch irgendwie was ausführen kann. Ich könnte noch einen Online-Kurs machen und das könnte ich auch noch machen. Schick mich weg und wenn ich fertig bin, dann kannst du mich gebrauchen. Und seht ihr, diese Dinge, die ich aufgezählt habe, sind überhaupt nicht schlecht. Keins von denen. Gar nicht. Welche Motivation steckt aber dahinter? traue ich Gott zu, dass er mit dem, was ich habe, heute verändern kann, in Menschensituationen hineinsprechen kann und Dinge verändern kann zu seinen Gunsten. Glaube ich das? Oder denke ich, ich muss erst noch mal fertig werden, indem ich Dinge tue und erst mal lerne und noch mehr Wissen habe? Aber wisst ihr, der Glaube ist nicht Wissen. Der Glaube ist Glauben. Vertrauen auf etwas, was ich nicht weiß, wo ich noch keine Ahnung habe, wo es mich hinführt. Aber ich das tiefe Gefühl habe, es kommt gut, weil er gut ist. Wenn du ein Auslandsjahr machen sollst, dann mach es. Wenn du eine Weiterbildung machen sollst, tu es. Wenn Gott dir jemanden an die Seite stellt, der im Glauben weiter ist als du, Halleluja. Er bringt die Leute zu dir. Er beruft dich in die Situation rein und er zeigt dir den Weg, nicht andersrum. Großer Punkt. Wir sollen auf unsere Grenzen gucken. Da, wo es zu viel ist und wir Ruhe brauchen, bitte schaut da drauf. Aber wir dürfen auch vertrauen, dass er in den Situationen genauso da ist wie in den anderen. Ich bin also im Worship-Team gewesen. Ich bin es endlich geschafft, nach 1,5 Jahren in das Worship-Team zu kommen. Und es war so, dass wir einen großen Worship-Abend geplant hatten. Ich hatte die Leitung und ich hatte eine Angina, wie ich sie vorher und nachher noch nie wieder hatte. Gott sei Dank. Ich habe Schnupfen, ich habe Husten, Reizhusten, richtig fiese Geschichte. Ich hatte Fieber, mir ging es hundsmiserabel. Und für mich war völlig klar Grenze. Erstens schaffe ich es nicht raus, zweitens will ich ja auch keinen anstecken. Und ich bin im Gespräch mit Gott, ich so, Dad, also morgen ist ja der Worship-Abend, wie du weißt. Du hast kein Wunder getan, wie du mitbekommen hast, also ich schon. Ich habe dafür gebetet, ich werde gesund, Leute haben dafür gebetet. Nix. Und jetzt frage ich dich, wen willst du denn in die Leitung haben? Ja, Doro, dich? Ja, Dad, also das funktioniert doch nicht. Wie soll ich denn jetzt, also das geht doch nicht. Also Doro, und das ist eine sehr wichtige Frage, die werde ich immer wieder bei dir auch stellen. Vertraust du mir? Das ist so eine Momentgeschichte, wo ich 2 Schritte zurückgehe, kurz innehalte und sage, ich muss kurz überlegen. Ja. Mach einen vollen Satz nach vorne und sag, okay, du hast den Plan, ich laufe dir hinterher. Also machen wir das. Am nächsten Morgen, ich denke ja auch immer noch an Wunderheilung über Nacht, ist nichts passiert, ich war immer noch krank. Da fängt es doch gerade wieder am Hals an. Und ich bin also hingegangen, habe alles vorbereitet, gemacht, getan, habe mir 2 Liter Tee mitgenommen, dass ich gut trinken kann. Und ihr Lieben, Folgendes ist passiert. Ich habe die ganzen 2 Stunden Worship machen können. Ich konnte singen an Stellen, wo ich nicht dachte, dass ich überhaupt hinkommen werde. Und ich habe keine einzige Seele angesteckt. Ich hatte kein bisschen Reizhusten in diesen 2 Stunden. Davor schon und danach definitiv auch. Aber diese 2 Stunden nicht. Und da geht es wieder ganz stark ums Gebet. Hätte ich auf mich geschaut, meine Mama war Krankenschwester, und hätte auf meine Mama gehört, hätte ich nicht dieses Wunder miterlebt. Hätte ich nicht an einem Ort sein können, wo ich sein sollte, um anderen Leuten zu dienen. Und wollte Gott nicht etwas zeigen dadurch. Es geht darum zu gucken, wo sind meine Grenzen und wo ist aber Gottes Grenze. Und dann mutig vorwärts gehen, wenn du das erkennst und sagst, yo, ich vertraue darauf, es kommt gut, du machst das. Also, die Jungs wollten, dass er die Leute fortschickt. Und Jesus hat anders geantwortet. Er sagte, nee, ich schicke sie nicht weg. Sondern, hey, ich habe euch ausgerüstet, gebt ihr ihnen zu essen? Ja, also, Jesus, ich weiß nicht, ob du gerade zugehört hast, aber es gibt hier nichts zu essen, deswegen sollen sie ja gehen, damit, ich kann es ja nochmal erklären, also, hier nichts, aber da schon und nee, ich bin eigentlich auch müde jetzt, also, ja. Man muss vielleicht noch die Sache ein bisschen zuspitzen, es hat eine Klammerbemerkung. Es waren ungefähr 5.000 Männer da, aber was man damals nicht gemacht hat, die Frauen und die Kinder mitgezählt. Das heißt, es waren ungefähr 15.000 Menschen. 15.000 Menschen, die hätten hier nicht reingepasst. 15.000 Menschen. 5.000 wäre ja schon zu viel. 15.000, puh. Donnerstagabend habe ich einen Apéro für 15 gemacht. Kein Problem. Gibt Reste, kein Thema. Aber sie hätte definitiv nicht für 15.000 gerechnet. Das ist schon eine andere Geschichte. Ich glaube, hätte Jesus zu mir gesagt, Doro, du machst so gerne Apéro, mach für 15.000 Leute Apéro, würde ich sagen, ich habe Urlaub. Mache ich nöt. Im ersten Moment. Fanden die Jünger auch. Die sind nämlich dann los und haben gesagt, okay, sie protestierten. Hey, ich wott nöt. Unmöglich. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Oder erwartest du von uns, dass wir gehen, um für die vielen Menschen Essen zu kaufen? Typische Situation. Völlig am Ende und sag, schick die Leute fort. Ah, funktioniert nicht, alles klar, schick mich weg. Schick mich einfach weg. Irgendwohin, ganz weit weg. Hinter den Sentis, hinter den Himalaya, ist mir egal. Aber Hauptsache weit weg. Ich gehe raus, ich kann nicht mehr. Die Umstände müssen sich erst ändern. Ich brauche erst mehr Geld, ich brauche mehr Zeit, ich brauche ein neues Umfeld, ich brauche Leute, mit denen ich arbeiten kann. Ja? Und ich brauche eine neue Bibelschule. Nee, brauchst du nicht. Du musst nicht raus. Du musst schauen, was will Gott mit dir tun. Mit dem, was du hast. Wir können genau da drin stecken. Es geht nicht darum, was wir denken, was es braucht, um die Situation zu lösen. Es braucht den Blick auf ihn, der die Lösungen hat. Das ist nicht das Ziel, dass wir herausfinden, was es braucht. Denn Fakt ist, egal was ich tue, es wird nie reichen. Ist aber Gott sei Dank auch nicht das Ziel. Das Ziel ist, auf ihn zu schauen, auf ihn mit dabei zu sein, ihm die Möglichkeit zu geben. Das, was du heute hast, das reicht. Du musst nicht heute schon haben, was du morgen bekommen wirst. Und du hast hoffentlich nicht mehr das, was du gestern hattest. Heute hast du das, was es braucht. Heute können deine 100% völlig anders aussehen als vor einer Woche, als du krank im Bett lagst. Und ich hoffe, in 2 Monaten sehen deine 100% auch anders aus, nachdem du 2 Wochen frei hattest. Deine 100% sind an dem Tag genau das, was es braucht, um zu machen, also dass Jesus durch dich wirken kann. Wie reagiert Jesus? Ah, wir gehen. Jesus sagte, was habt ihr denn? Und er sagte, 5 Brote, 2 Fische. Alles klar. Jesus nahm die Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Er teilte das Brot und den Fisch und reichte sie seinen Jüngern, damit sie an die Menge verteilen konnten. Da ist er wieder, dieser Dreiklang. Jesus nahm das, was er hat, was er bekommen hat. Er dankte, denn im Danken steckt ganz schön viel drin, viel, viel Kraft. Und er gab es weiter. Er behielt es nicht für sich, sondern gab es seinen Jüngern. Er gab es auch nicht direkt an die Leute, sondern er nahm das, was er bekommen hatte, dankte Gott, vermehrte es und gab es den Jüngern, damit sie es weitergeben konnten. Jesus stellt dich an einen Ort, um dir zu sagen, gib mir das, was du hast. 5 Brote, 2 Fische, spielt keine Rolle, da bin ich Experte drin, ich kann das ändern. Jetzt sagst du aber, ich habe gar keine 5 Brote und 2 Fische. Ich habe nur 2 Krümel und eine Krete. Dann sagt Jesus, gut, her damit. 2 Krümel und eine Krete, kein Problem. Das machen wir. Er dankt Gott, dass du so gemacht worden bist, wie du gemacht worden bist. Mit dem, was du hast und mit dem, was du noch nicht hast, spielt keine Rolle. Er dankt Gott und er gibt dir wieder mehr zurück, damit du es weitergeben kannst. Du gibst, er macht durch dich die Dinge, die passieren sollen. Er sagt nicht, komm wieder, wenn du alles kannst. Er sagt nicht, ja, jetzt ist halt blöd. Er sagt, gib mir das, was du hast. Ich danke, gebe es dir, damit du es weitergeben kannst. Jesus kann Türen öffnen, die keiner öffnen kann. Jesus kann Dinge tun, die kein anderer Mensch tun kann. Jesus kann Herzen verändern, wo kein Mensch drankommt. Er ist es, der es tut, durch dich und durch mich. Was passiert, wenn wir diese zwei Krümel und eine Grete, bleiben wir bei dem ganz wenigen? Passiert. Ganz einfach, in der Geschichte ist Folgendes passiert. Alle aßen, alle 15.000 Menschen aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch 12 volle Körbe. Okay, Leute, sie aßen nicht nur ein bisschen Apero, Nüssli und Salzstängeli, sie wurden satt. Zutiefst dankbar. Das ist so Sonntagbratenessen. Satt. Zufrieden. Ready für das Sofa oder einen Spaziergang. Glücklich. Happy. Wohlgenährt. Oh, es gibt tolle Worte dafür. Sie waren satt. Und die Reste, die man einsammelte, reichten für jeden Jünger einen Korb. Natürlich sollten sie es nicht essen, aber es zeigte, hey, ich versorge 15.000, aber euch versorge ich auch. Das war nicht so Körbchen wie bei uns, ne? Also das waren dann große Körbe, groß, sehr groß, grande, groß, überquellenvoll. Gott versorgt mit dem, was er hat, dein ganzes Umfeld. Und nicht nur das, er versorgt auch dich. Du wirst niemals leer ausgehen mit diesem Gott. Das wird nicht funktionieren. Er wird nicht gucken, alles klar, jetzt gucken wir erstmal für die anderen und danke für deinen Job, geh erstmal schlafen, kommt schon gut, sondern sagt so, jetzt bist du dran. Vertrauen passiert. Nicht nur Essen und Versorgung an Körper, Seele, Geist, sondern Vertrauen passiert. Boah, Jesus hat was Großes gemacht und ich durfte in der ersten Reihe dabei sein. Wow, er hat was gemacht, er hat was getan. Was hat diese Geschichte mit heute zu tun? Außer, dass wir Essen noch kennen und Hunger noch kennen, Vertrauen noch, naja, auch kennen. Was hat das mit heute zu tun? Jesus kann und wird alles nutzen, was du ihm zur Verfügung stellst. Alles. Das heißt, deine guten Seiten, deine Sachen, die du gemacht hast, deine Diplome, die du in deinem Leben getan hast, deinen Reisepass, um irgendwo hinzufahren, wo er denkt, das wäre doch ein guter Ort, deine Nachbarschaft, den Schlüssel zur Nachbarin, weil sie genauso gerne Blumen hat wie du. Er wird all das nutzen. Er wird aber auch das nutzen, wo du nicht so wahnsinnig gut drin bist. Er wird deine Grenzen nutzen. Er wird dein Unbehagen nutzen. Er wird das nutzen, wo du denkst, damit kann ich nichts anfangen. Ich glaube, Jesus ist der absolute Recycle-Meister ever. Er kann mit allem etwas anfangen. Und nicht nur anfangen und überlegt, wo könnte ich das einsetzen. Nein, er kann mit allem etwas Gutes tun. Alles, was passiert dir und mir, wenn du an diesen Jesus glaubst, wird dir und deinem ganzen Umfeld zum Guten tun. Alles. Die guten Seiten, die schlechten Seiten. Alles zusammen nimmt er zusammen. Dein Verlust, deine Fehltritte, dein zu wenig. Ja genau, ich habe mir das noch aufgeschrieben. Kennt jemand von euch noch MacGyver? Oh ja. Eine zweite Lieblingsgeschichte aus meiner Kindheit. Ich liebte MacGyver. Das war so ein Typ, der konnte aus einer Büroklammer und ein bisschen Kaugummi eine Bombe bauen. Oder der konnte sich aus Situationen rausbringen. Ah, nein, also der konnte alles. Der konnte mit sehr wenig alles tun. Jesus ist für mich dieses Bild. Er kann einfach alles. Er kann aus einer verzwickten Situation den Weg rauszeigen. Er kann aus nichts irgendwie alles machen. Das ist für mich dieser Jesus. Er nimmt, er dankt und er verteilt und damit verändert er. Egal, wo du in deiner Situation drinne bist, er kann das brauchen, was du hast. Das Problem ist, damals konnten die Jünger ja mit Jesus unterwegs sein. Sie haben ihn face to face gesehen, sie haben ihn gehört, sie konnten ihn noch anfassen. Hey Jesus, erzähl mal kurz, was ist denn da hinten passiert? Was hat denn der gemacht? Das ist heute schwierig. Er ist unsichtbar. Und deshalb, ihr Lieben, ist das Gebet so zentral. Deshalb ist der Kontakt zu ihm das Gebet, das Sprechen zu ihm, das Kommunizieren mit ihm und das Andocken bei ihm. Das Gebet ist unglaublich entscheidend. Es geht hier nicht um die richtige Wortwahl oder die richtige Reihenfolge oder für was du betest. Es geht darum, dass du betest. Mach den Mund oder dein Herz auf und sprich mit diesem Jesus. Egal in welcher Formel, in welcher Sprache, in welchem Dialekt, das spielt ihm keine Rolle. Das ist jetzt sehr spannend. Epheser 6 ist mir nämlich auch aufgegangen. Ihr werdet euch jetzt die nächsten Wochen, habe ich gerade gehört, ganz viel mit diesem Thema auseinandersetzen. Halleluja. Epheser 6 beschreibt die Waffenrüstung Gottes. Und 6 Sachen werden aufgeführt. Ich spoiler kurz. Es ist der Helm des Heils, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Gürtel der Wahrheit, die Schuhe, die Gerechtigkeit weiterzugeben, der Schild des Glaubens und das Schwert, das Wort Gottes. Keine Stress, ihr könnt euch das alles nächsten Wochen langsam und gemütlich hören. Eine Sache steht ganz zum Schluss. Und das Beste kommt zum Schluss, zumindest bei mir, beim Essen. Das Beste kommt zum Schluss. Zum Schluss steht, betet. Immer und zu jeder Zeit. Betet, betet und nochmal betet. Ich glaube, dass wir mit 7 Waffen rechnen können. Das Gebet ist ein wichtiger Teil davon und ich finde es cool, dass wir den jetzt gerade heute nehmen. Ich habe eine Übersetzung mitgebracht, die nicht bei euch in den Büchern steht. Es ist die Volksbibel. Ich finde sie einfach großartig. Hör nie auf zu beten, egal wo ihr auch gerade seid. Hört nie auf zu beten, egal ob du am Putzen bist, egal ob du am Laufen bist, egal ob du am Warten bist, egal ob du... Warum ist das wichtig? Weil wir uns verbinden. Wir verbinden uns mit dem Alleskönner, mit dem Lebensspender, mit dem Blattumwender, mit dem Kraftgeber, mit dem Hoffnungsbringer, mit dem alles ist möglich, wunderwirkenden Gott. Ich würde sagen, mit dieser Übersetzung, es trifft es noch nicht ganz. Ich würde persönlich das hier sagen. Hör nie, 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 nie auf zu beten. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst. Hör niemals auf, in Verbindung mit dem einen zu treten, der alles tun kann. Mit 5 Broten, 2 Fischen oder 2 Krümeln und einer Grete, völlig egal. Er ist Profi da drin, das, was du hast, so größer zu machen, weiterzumachen und andere damit zu versorgen. Wenn du ihm vertraust, kommt das ziemlich gut. Ah, eins zu weit. Ich habe anfangs gesagt, du hast alles für den Moment, was du brauchst, damit Jesus alles groß machen kann und weitermachen kann. Und jetzt ist die große Frage für mich, wie können wir denn mutig beten, damit Wunder passieren? Oder wie können wir denn Dinge verändern, damit Dinge passieren? Jetzt gib mir doch nochmal, Doro, irgendwas, wie macht man es denn? Und ich habe euch Folgendes mitgebracht. Wie lernt man laufen? Beobachtet ein Kind, indem man läuft. Man versucht, man fällt. Man versucht, man fällt. Man versucht und irgendwann klappt's. Wie lernt man sprechen? Nicht, indem ich einem Kind erst erkläre, wie genau die Grammatik funktioniert, viel Spaß in der Schweiz, oder wie die Worte genau ausgesprochen werden, je nach Dialekt und je nachdem, wo gerade das Familienmitglied herkommt, viel Spaß in der Schweiz. Indem wir sprechen. Indem wir Dinge versuchen auszusprechen, was wir vielleicht denken zu hören oder wo wir denken, es könnte was funktionieren. Wir lernen mutig beten, indem wir mutig beten. Sei mutig. Wo denkst du, ist deine Grenze und setz noch eins oben drauf und sag Gott, ich darf bei dir mutig sein. Du hast den Mut dem Josua gegeben damals und dem David damals und Mose sowieso und du kannst ihn auch mir heute geben. Für was soll ich mich einsetzen für dich? Was soll ich dir zur Verfügung stellen, dass es kommt? Alles, was ihr braucht, habt ihr heute, um das zu machen, was kommt. Keine Garantie, seine Zeit, seine Bedingungen, sein Plan. Aber du bist dem wunderwirkenden, mutigen Gebetserhörungsding näher, wenn du es sprichst und versuchst, als wenn du es lässt. Also sei mutig und geh vorwärts. Wir dürfen bitten und wir dürfen vertrauen. Denn er macht das, was du hast, zu viel. Und er gibt nicht nur den in deinem Umfeld, sondern auch für dich selbst. Genauso ist er, der großartige, wunderbare, liebevolle Gott. Ich rede jetzt gerade noch mit ihm. Ihr dürft euch einklinken innerlich, wenn ihr denkt, ja, das will ich jetzt auch haben. Dann dürft ihr das gerne mit in euren Gedanken mitbeten. Du großer Gott, ich danke dir, dass du mit allem, was wir haben, rechnen kannst. Dass du mit allem was tun kannst, was verändern kannst. Ich danke dir für deine Liebe zu uns und dein Vertrauen in uns. Und ich danke dir, dass du weißt, was wir gerade haben, was in unserem Umfeld gerade passiert. Und ich bitte dich, dass du jetzt gerade jedem von uns aufzeigst, was ist ein mutiges Gebet, da wo ich gerade drin stecke. Und wenn du was in deinem Kopf hast oder in deinem Herzen spürst, dann mach einfach einen kleinen Satz zu Jesus. Sag, Jesus, Hilfe jetzt für diese Situation. Oder Jesus, ich bitte für diese Person. Und Vater, alles, was jetzt gesagt und gefühlt worden ist, das machst du zu einem großen Ganzen. Und wir stellen uns in deine Verheißung, dass du nicht nur hörst, sondern auch tust. Und so sprechen wir aus, dass die Sachen, die gesagt worden sind, freigesetzt werden. Zu deiner Ehre, zu deiner Größe. Danke liebst du und danke bist du. Amen.